Mittwochabend, was diese Woche prägt. Die Maske ist Bürgerpflicht, aber der Druck auf die Regierungen wächst. Sie sollen mehr Freiheit wagen. Das sind meine Gäste.
Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble tritt eine neue Corona-Debatte los. Nicht alles dürfe dem Schutz des Lebens untergeordnet werden. Opfern wir Grundrechte und Wohlstand für den Kampf gegen Corona? Fragen an Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Bayerns Landeschef Markus Söder warnt vor zu schnellen Lockerungen.
Umsicht heißt, wahrzunehmen, was passiert, wenn man überstürzt handelt, wenn man vorschnell lockert.
Raus aus dem Lockdown fordern dagegen jetzt namhafte Wissenschaftler und Politiker. Darunter unser Gast, der Virologe Alexander Kekulé. Ein Neustart der Fußball-Bundesliga rückt näher. Grünes Licht vom Bundesarbeitsministerium für Geisterspiele. Eine Sonderregel für Profikicker? Darüber diskutieren der frühere Fußballmanager Rainer Kallmund und der Schauspieler Peter Lohmeier. Sie kommentieren, erklären und diskutieren. Die Parlamentskorrespondentin der Süddeutschen Zeitung Kerstin Gammelin und der Fernsehmoderator und Produzent Hubertus Meyer-Burkhardt.
Und ich freue mich, dass Sie heute Abend uns zusehen und beginne gleich mit dem Virologen, der auf die andere Seite gewechselt ist und jetzt plötzlich Politik macht mit einem Aufruf im Spiegel. Herr Kekulé, das müssen Sie erklären. Sie fordern darin ein Ende des Lockdowns. Warum ist es jetzt notwendig, Ihrer Meinung nach?
Na, wir haben nicht ein Ende des Lockdowns gefordert, sondern einen vernünftigen Übergang von dem Lockdown in eine neue Phase. Wir sind ja jetzt in der Situation, wo wir diese Zahl R ständig beobachten, also gucken, steigen die Infektionen an oder nicht. Und die bisherige Strategie ist ja eigentlich immer, wenn die Infektionen ansteigen, wieder die Handbremse anzuziehen und wenn sie wieder lockerer wären, zu lockern. Mhm. Das sehe ich mit großer Sorge, weil zum einen hat es natürlich enorme wirtschaftliche, soziale und psychologische Folgen. Es ist aber auch nicht sicher, was die Infektionen betrifft, weil wir ja, um jetzt zu lockern, nicht die Voraussetzung geschaffen haben, dass wir unsere Risikogruppen schützen. Also Altersheime sind nicht geschützt. Es könnte jederzeit wieder einen Ausbruch geben in einem Altersheim. Wir haben die Lockerungsdiskussion immer so auf der Basis, was ist wirtschaftlich notwendig? Also so eine Art Lobbyarbeit, was soll zuerst gelockert werden? Geht es um den Fußball, geht es um Reiseveranstalter, geht es um Gastronomie und so weiter, auch nach Bundesländern unterschiedlich. Und wir wissen letztlich nicht, und das ist mir eigentlich das Wichtigste, was passiert, wenn man in ganz Deutschland das jetzt auf einmal macht. Also es ist ja mehr oder minder gleichzeitig. Mhm. Und ich als Virologe würde jetzt eher vorschlagen, das mit einem klaren Übergangskonzept zu machen. Und der andere Punkt ist, es gibt kein Ende in Sicht. Es ist ja so, dass wir eigentlich warten jetzt auf den Impfstoff.
Und der kommt wann?
Und der könnte in einem Jahr aus meiner Sicht frühestens kommen. Aber so in dem Sinn, dass wir ganz Deutschland impfen können, kann es auch 2 Jahre dauern. Das ist durchaus möglich.
Jedenfalls können wir das, was wir im Moment haben, gesellschaftlich nicht bis 2 Jahre lang.
Ich glaube auch, diese Idee der Bundesregierung, wenn ich das richtig verstanden habe, immer sozusagen rein, raus, es erinnert mich so ein bisschen an Sisyphos, der den Stein den Berg raufrollt und wieder runter bis zum jüngsten Tag. Ich glaube, das ist kein Konzept für die Zeit nach dem Lockdown, wenn man ihn lockert, sondern ich glaube, und das haben eben diese 6 Autoren auch im Spiegel geschrieben, man braucht dann alternatives Konzept, was langfristig tragfähig ist.
Darüber werden wir reden, aber erst einmal, was unter der Überschrift, die übrigens wirklich heißt, Ende des Lockdowns und zwar jetzt online.
Nur in der Online-Version, im Gedruckten war es anders. Wir haben uns auch beschwert beim Spiegel deswegen.
So ist er. Aber was Sie da schreiben, und das ist ja interessant, Sie sagen, der Maßstab im Umgang mit Corona sollte die Grippe sein. Ja. Bei der Grippe wissen wir, wenn es schlimm kommt, können es bis zu 25.000 Tote in einer Saison sein. Ist das also das, wo Sie sagen, ja, damit müssen wir im Zweifel leben?
Ich glaube, die Gesellschaft muss sich entscheiden, in welcher Situation sie leben will. Ich glaube, wir würden uns was vormachen, wenn wir glaubten, dass wir hier verhindern können, dass es Tote gibt und einfach warten bis zu dem Tag, als der Impfstoff kommt. Auf der Strecke dahin hätten wir so viel Kollateraleffekte, dass das auch in Tote umzurechnen wäre, was dann an der medizinischen Versorgung zum Beispiel nicht funktioniert. Und auch wenn wir jetzt sagen, so entspannt, na ja, jetzt machen wir mal die Schulen auf, jetzt machen wir vielleicht die Biergärten auf und solche Dinge, dann muss man immer sagen, das wird auch zu einer Zunahme der Fallzahlen führen. Das ist gar nicht möglich, anders möglich, weil der Lockdown ist ja, wenn man so will, wirklich der Hammer. Und wenn man den lockert, dann ist es immer so, dass man mehr Fälle kriegt.
Und das heißt, wir müssen das in Kauf nehmen, der Grippe, wo wir ja auch keinen Lockdown haben.
Genau, aus meiner Sicht müssen wir gesellschaftlich ganz offen darüber reden, welches Risiko ist für uns denn noch akzeptabel. Und da war auf der Suche nach einem geeigneten Maßstab, der ja schwer zu finden ist, weil das nicht so einfach ist zu sagen, wie viel Tote nehmen wir in Kauf. Das ist ja eine wahnsinnig schwere Frage. Bin ich der Meinung, dass die Grippe uns helfen kann als Maßstab? Die ist natürlich viel weniger gefährlich als das neue Covid-19. Aber da sagt man einfach, das haben wir sozial, gesellschaftlich seit Jahrhunderten letztlich akzeptiert, dass es dieses Risiko gibt. Das gehört dazu, wie das Risiko im Straßenverkehr überfahren zu werden. Da wird ja auch nicht das Autofahren verboten deswegen. Und darum glaube ich, ist das eine gute Referenz. Wenn wir es hinkriegen würden, Covid-19 so ungefährlich zu machen wie die Grippe, dann glaube ich, wäre das etwas, womit wir leben könnten. Und dafür brauchen wir ein Konzept.
Es gibt ein anderes Interview, das Sie gegeben haben in einer englischen Zeitung, Telegraph. Und da sagen Sie, im Prinzip müssten die jungen Menschen sich infizieren, damit es doch ein gewisses Maß an Herdenimmunität gibt. Herdenimmunität ist das, wo alle Experten im Moment sagen, auf keinen Fall, das ist viel zu gefährlich.
Na, das kommt darauf an, wie man es macht. Also es ist ganz klar, wenn wir jetzt die gesamte Bevölkerung auf 70% sozusagen, das ist ja immer diese Zahl, aufimmunisieren wollten durch Infektionen.
Dann wäre es ja 50, 60 Millionen Menschen.
Das wäre gemeingefährlich. Ja. Also das haben ja die Briten mal versucht, auch die Schweden haben ihre Strategie ja geändert. Aber wenn wir natürlich es schaffen würden, dass wir die Risikogruppen, die ein Risiko haben von 10%, fast so wie SARS, zu sterben, fast 10%, also Menschen über 70 Jahre zum Beispiel, wenn wir die schützen könnten konsequent, ohne sie einzusperren, und dann würden wir das Risiko der Restbevölkerung tatsächlich in einen Bereich senken wie die normale Grippe. Also das würde dann so eine Sterblichkeit von 1 zu 500 ungefähr bedeuten. 0,2% ist wie eine schwere Grippe. Und das auch auf die ganze Bevölkerung. Und da sind die, die ganz jung sind, haben fast null Risiko. Also die weltweiten Zahlen sehen so aus, dass Menschen zwischen 0 und 20 praktisch nie sterben. Das sind ganz wenige Ausnahmen. Und darum wäre es natürlich epidemiologisch sinnvoll, mit den Jüngeren, die Jüngeren weniger zu schützen, sage ich mal, als die Alten. Mhm. Natürlich ist das eine...
Aber auch da muss man in Kauf nehmen, Entschuldigung, dass es dann diese wenigen Toten
Wollten Sie gerade
gibt.
Sagen, da wird es Tote geben, ja. Das muss man ganz klar sich überlegen, ob man das will, ob man das offen diskutieren will. Es wird da auch Tote geben, natürlich. Aber da erinnere ich daran, es gibt jedes Jahr in Deutschland ungefähr 30 Kinder und Jugendliche, die an der normalen Grippe sterben. In den Vereinigten Staaten werden die Zahlen veröffentlicht. Das nicht, in Deutschland gibt es die Zahlen nicht offiziell. In den USA sind es zwischen 120 und 150 unter 19 Jahren, die jedes Jahr an der Grippe sterben. Und das heißt also, dieses Risiko müssen wir uns überlegen, ob wir es in Kauf nehmen. Und ich glaube, die Alternative, so zu tun, als würden wir das Risiko nicht akzeptieren und dann aber doch die Kneipen zu öffnen und was jetzt alles in der Diskussion ist und dann zu sagen, hoppla, jetzt gab es dann trotzdem Tote, ohne dass wir es gewollt haben, das finde ich die weniger konsequente Diskussion. Wir brauchen ein Konzept, was wirklich mindestens bis der Impfstoff da ist, hält und statt immer hin und her zu gehen.
Das Stichwort lautet, zurück zu einem normaleren Leben, auch wenn es Menschenleben kostet. Das ist die Diskussion, die diese Tage unter anderem angestoßen eben durch diese Gruppe in Fahrt aufgenommen hat. Und es gibt noch jemand, der sich dazu geäußert hat. Und das ist der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble mit zum Beispiel dieser These.
Wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen, das ist in dieser Absolutheit nicht richtig. Grundrechte beschränken sich gegenseitig. Wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gibt, dann ist das die Würde des Menschen. Die ist unantastbar, aber sie schließt nicht aus, dass wir sterben müssen.
Herr Meyer-Burkhardt, da spricht ein Mann, der im Rollstuhl sitzt, unter anderem zu Ihnen. Wir wissen, Sie sind auch über 60. Wir wissen, weil es öffentlich geworden ist, Sie haben eine Krebserkrankung überstanden. Und dieser Mann, Wolfgang Schäuble, sagt, die Würde des Menschen schließt nicht aus, dass wir sterben müssen. Wie finden Sie das?
Ja, ich kann es noch ergänzen. Ich habe noch zwei Lungenentzündungen im letzten Jahr gehabt. Und wie man sieht, überstanden. Ich finde schon, dass ich das Recht habe auf mein Leben. Ich finde, dass ich das Recht habe, mich in eine Gefahr zu begeben. Und es gibt so eine Formulierung, über die ich in der vergangenen Woche oft gestolpert bin. Das ist die Formulierung, es ist nicht auszuschließen, dass, wenn man, weiß ich nicht, zu nah da und da ist, dann könnte man das Coronavirus bekommen. Aber wenn ich ein Leben ausrichte darauf, auf das geringste Risikopotenzial, und das ist die Guideline meines Lebens, dann muss ich für mich sagen, das ist dann nicht mein Leben. Und ich habe in der ersten Phase, hatte die Bundesregierung absolut meine Unterstützung. Und ich finde auch, man muss es auch mal sagen, ich finde, wir haben es gut gemacht. Wir alle haben es gut gemacht. Aber was mich jetzt, die Schäuble-Äußerung war für mich eine Art Befreiung. weil er appelliert mit dieser Äußerung an meine Eigenverantwortung. Und die möchte ich mir durch niemandem von niemandem nehmen lassen.
Mhm. Frau Gammelin, sind Sie auch so ein Fan dieses Interviews von Wolfgang Schäuble?
Sagen wir mal so, es hat mich überrascht, dass er diese Diskussion in dieser Art und Weise angestoßen hat. Also das heißt, es ist gut, dass er das gesagt hat, weil unterschwellig haben wir ja schon seit Tagen darüber diskutiert, welchen Preis hat eigentlich ein Menschenleben, ohne dass es jemand richtig gesagt hat. So, das hat Herr Schäuble dann nochmal aufgemacht. Ich finde aber, und das finde ich wirklich weniger gelungen, er hat das sehr diffus dargestellt. Er hat im Prinzip nur dieses Grundrecht, den Artikel 1 erwähnt. Es gibt aber noch den Artikel 2, nämlich das Recht auf Leben, was Sie ja auch gerade reklamiert haben. Und es gibt den Artikel 3, dass alle Menschen gleich behandelt werden sollen. Und ich finde, die Politik der Bundesregierung war ja bisher darauf ausgerichtet, dass alle, die krank werden und ins Krankenhaus kommen, auch die gleiche Behandlung kriegen können. Also die Triage, die in Italien oder in Frankreich durchgeführt werden musste, ist ja bei uns verboten. Also ich meine,
wo man entscheiden muss, ich habe ein Atemgerät, hier kommt ein junger Mensch, hier kommt ein älterer, der hat Vorerkrankungen, wer kriegt das Atemgerät?
Aber da will keiner weg von,
oder? Und das ist ja im Prinzip, hat auch mit der Würde des Menschen zu tun, dass also jeder diese Behandlung bekommt. Und ich finde dann so lapidar noch zu sagen, ja, sterben müssen wir alle irgendwie, ja, das stimmt schon, aber die Frage ist ja, wann wir sterben und ob wir jetzt oder jeder Einzelne jetzt sterben muss oder noch weiterleben kann. Und ich finde eben, dieses Interview hat für mich auch so ein bisschen einen politischen Beigeschmack, weil
Geld oder sich, es gab einen, Norbert Walter Borjans, der SPD-Chef, hat im Prinzip auf die Formel das verkürzt, da geht es um Geld oder Leben. Darf man das? Hat er das so gemeint, Herr Schäuble?
Nein, er hat nicht gesagt Geld oder Leben, aber er hat ganz klar gesagt, das Leben hat einen Preis und welchen Preis sind wir bereit zu zahlen, um Leben zu schützen. Mhm. Also das ist ja auch wirklich die Debatte, die alle angestoßen haben, ohne dass sie es direkt sagen. Mhm. Und dann kommt ja noch hinzu, dass, glaube ich, dass bei diesem Interview auch eine politische Aussage dahinter war, dass Herr Schäuble hat ja schon mal so eine Debatte um Leben gehabt. Was ist ein Leben wert? Als es darum ging, kann man Flugzeuge abschießen, wenn da ein Terrorist drin sitzt und dieses Flugzeug auf einen Ort steuern will. Richtig. Und da hat ja Herr Schäuble gesagt, ja, und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nein. Und für mich hört sich das auch nochmal so ein bisschen wie eine Retour an.
Okay, Herr Kikoli, wie haben Sie das denn gesehen?
Ich habe es ein bisschen anders verstanden. Also ich habe es eher so verstanden, Leben ist ja mehr als die Vermeidung von Tod. Auch wenn man das Definitionssache nennen könnte, aber es kommt ja auch darauf an, was für ein Leben habe ich, wie will ich mein Leben gestalten. Und wenn es natürlich darauf hinausläuft, dass wir dafür, dass wir auch nur scheinbar, ich habe es ja gerade schon gesagt, scheinbar so eine Sicherheit schaffen, die eigentlich gar nicht möglich ist, wenn wir dafür andere Patienten, die operiert werden müssen, in Gefahr bringen, dass sie dann die Operationen verschoben werden und ähnliches, wenn wir dadurch unsere ganze Kultur, die wir geerbt und mit aufgebaut haben, quasi so innerhalb kürzester Zeit hin anstellen.
Wir reden von 6 Wochen. Entschuldigung, nein. 6 Wochen geht ja keine Kultur
verloren. Wer redet
verloren.
Von 6 Wochen?
Die letzte Woche.
Die Frage ist doch, wie es jetzt weitergeht bis zum Impfstoff. Die Frage ist ja nicht,
Herr Spahn hat ja jetzt schon gesagt,
ich glaube, Herr Schäuble hat in die Zukunft geguckt. Nein, der hat in die Zukunft geguckt und er hat gesagt, die Frage ist letztlich, wenn wir jetzt die Debatte führen, wo wir jetzt irgendwie überlegen, wie es weitergeht bis zum Impfstoff, kann sein in einem Jahr, kann sein in 2 Jahren oder einem anderen Ende, dann müssen wir doch überlegen, welche Art von Leben wollen wir in dieser Zeit führen und auf was steuern wir hin? Und
so, ich glaube, auch verstanden.
Diese Qualität von Leben ist es mehr. So, was für eine Art von Leben will ich haben?
Der Boris Palmer, der bei Ihnen wiederum ein Mitunterzeichner dieses Ihres Appells ist, der hat es mal ganz brutal gesagt und hat es dann auch so gesagt. Ich sage es mal ganz brutal. Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Hat einen Sturm der Entrüstung damit ausgelöst. Er hat sich auch gleich entschuldigt. Muss man sagen, Herr Kikoli, er hat eigentlich gesagt, was medizinisch wahr ist und trotzdem ein Tabu.
Nee, das glaube ich in dem Fall gar nicht. Das war übrigens auch gar nicht, hat nichts mit diesem Artikel zu tun.
Er hat eins draufgesetzt sozusagen.
Er hat da eine eigene Idee dazu gebracht. Also es ist ja so, wir wollen ja genau das Gegenteil. Wir wollen ja der Vorschlag in diesem Stück ist ja ganz konkret, dass man die Risikogruppen die so Älteren. Konsequent schützt, hauptsächlich die Älteren, weil man die natürlich erst als erstes mal definieren kann, so konsequent schützt, dass man denen, die weniger Infektionsrisiko haben, mehr Freiheit geben kann, ohne die Todesrate zu erhöhen. Und das ist ja genau das Gegenteil. Das ist ja eigentlich der Versuch zu sagen, wir wollen, dass die Menschen, die da im Risiko stehen, geschützt werden. Also die Gesellschaft
hat Herr Palmer was missverstanden.
Und Herr Palmer hat da irgendwie, das, ich glaube, das hat er aber auch dann selber zurückgenommen.
Was ist mit Herrn Palmer? Interviewgeber gelegentlich.
Was ist er?
Ein sehr engagierter Stichwortgeber, wenn es darauf ankommt. Ne?
Herr Meyer-Burkert?
Naja, Sie haben eben beiläufig gesagt, dass wir eine neue Situation kriegen müssen, was die Krankenhäuser angeht. Ich meine, wenn man sich vorstellt, das war ein beiläufiger, wir haben, korrigieren Sie mich, wir haben zwischen 15.000 und 20.000 Tote jedes Jahr über Krankenhauskeime. Laut Robert-Koch-Institut, und wer widerspricht in diesen Zeiten noch dem Robert-Koch-Institut? Also das ist, Tollkühne machen das noch. Wir haben, ich glaube, knapp 3.000 Tote, Verkehrstote jedes Jahr. Aber ich nehme trotzdem am Verkehr teil, am Autoverkehr teil. Und ich lasse mich auch in ein Krankenhaus meiner Wahl einliefern, wenn es mir in irgendeiner Form zwickt. Aber ich denke, ich definiere mein Leben nicht immer über das Risiko, das ich eingehen könnte, wenn ich etwas tue, sondern über die Möglichkeit, über die... Frau Maischberger.
Ich höre fasziniert zu, über die Möglichkeit.
Darf ich noch eins draufsetzen?
Über die Möglichkeit dieser Schritt. Also ich bin ein durch und durch optimistischer Mensch. Und ich glaube, es war ein Satz von Max Weber, der gesagt hat, es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative. Also ich gehe einen Schritt im Leben und betrachte die Möglichkeit und nicht immer die Gefahr, die sich mit diesem Schritt verknüpft.
Und das hieße jetzt für Sie, also erstmal ganz kurz, ist die erste Welle, jetzt haben wir die überstanden. Sind wir jetzt pandemisch quasi gesehen?
Ich sehe das nicht so in Wellen. Also dieses R
das heißt
ist ja ganz
erste Welle, zweite Welle.
Ja, also das ist das falsche Bild. Wir haben einzelne Ausbrüche, vor denen wir Angst haben müssen. Okay. Also da gibt es ja immer dieses Hammer- und Tanz-Idee, die da so irgendwie durch die Politik geistert. Das ist falsch. Wir haben nicht solche Wellen, sondern wir haben an verschiedenen Orten im Bundesgebiet Ausbrüche. Und die können jederzeit wiederkommen. Das kann sein, dass morgen eine Schule irgendwie geöffnet wird und dann dadurch ein massiver Ausbruch stattfindet.
Also haben wir nicht
das
die erste.
Könnte man aber das als könnte Welle jederzeit passieren. Ne? Okay. Das könnte man als lokale
Spanische
Welle, ja.
Grippe aber war genau. Ja auch in Wellen da.
Ja, aber die Frage stellt sich ja, und das ist ja das, was Sie dann versuchen eben zu beschreiben und was ich jetzt eigentlich fragen wollte. Was ist denn jetzt für die Phase 2 das Stichwort? Die Phase 1 war klar und alle Umfragen bestätigen das, die Bundesbürger sind absolut einverstanden mit den Maßnahmen, die die Bundesregierung ergriffen hat. Sie geben ihre Freiheit auf, weil sie denken, es schützt Leben. Was wäre denn jetzt Ihr Maßstab, Herr Meyer-Burkert, für die Phase 2? Eigenverantwortung war ein Stichwort von Sebastian Kurz.
Zunächst mal dahingehend beantworten. Ich habe heute Morgen Gaber Steingarts Morning Briefing gelesen. Und Gaber Steingart hat heute Morgen eine Forsa-Umfrage gehabt. Und der Chef der Forsa des Meinungsforschungsinstituts, seinen Namen habe ich jetzt nicht präsent, sagte sinngemäß, es scheint in der Gülner DNA der Deutschen zu sein, Staatsgläubigkeit und Gehorsam. Mhm. Zitat Ende. Nicht meine Worte, ich habe ihn, glaube ich, sinngemäß richtig zitiert. So sehr ich das wertschätze, dass dieses Volk, dieses deutsche Volk, wenn man das schon mal, sich doch auch sehr disziplinieren kann, wenn es um ein bestimmtes Ziel geht, so unheimlich wird es mir denn doch auch. Denn ich glaube, für mich ist immer noch der höchste Wert, der in meiner persönlichen Werteskala eine Rolle spielt, der Wert der Freiheit. Und ich habe viel gelesen die letzte, wissend, dass ich hier eingeladen bin, viel gelesen die letzte Woche. Und ich fand, Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende von Springer, hat einen guten Satz gesagt, nämlich in einem Weltkommentar, wenn wir nicht aufpassen, stehen wir nicht bald nicht nur vor Eisdielenschlange, sondern auch vor Suppenküchen. Ich bin nicht bereit zu sehen, dass eine Volkswirtschaft so den Bach untergeht. Ich finde es traurig, ich finde es deprimierend. Und Martin Moschkowitz hat heute im Handelsblatt ein Interview gegeben, der Vorstandsvorsitzende von Konstantin. Die deutschen Kinos machen pro Woche 20 Millionen Defizit.
Aber ich
das heißt, wir werden ein Kultursterben aufhaben.
Der Gegensatz Geld und Leben sein. Also das ist mir zu verkürzt, immer zu sagen Geld oder Leben. Sondern es ist wirklich so, es gibt ja, wir brauchen einfach ein Konzept, wie wir das Leben schützen können und trotzdem unser Sozialleben und so weiter wieder hochfahren.
Gut, dann sagen Sie mal, was wäre das Konzept?
Also das, was da im Raum steht, ist ja dieses sogenannte Smart Distancing. Das besteht aus 5 verschiedenen Komponenten. Das eine ist S, quasi der Schutz von den Alten. Der Schutz der Risikogruppen, erster Punkt. Das zweite sind die Masken. Das ist jetzt endlich abgehakt nach langer Diskussion.
Da kommen wir gleich nochmal drauf.
Das Dritte ist, dass wir eine Aufmerksamkeit haben müssen. Wir müssen sehen, welche Fälle, wo neue Fälle auftreten. Also wir müssen in der Lage sein, das ist ein Thema für die Gesundheitsbehörden, dass wir in der Lage sind, ganz schnell neue Infektionsketten nachzuverfolgen und auszutreten, so wie wir das ja am Anfang der Epidemie gemacht haben. Da hatten wir den Fall in München. Okay. Da hat dann das Bayerische Gesundheitsamt in ruckzuck die ganzen identifiziert und die Infektionskette war zu Ende. Und wir müssen schnell reagieren können. Die Reaktionszeit, das ist das R, muss verkürzt werden. Wir müssen in der Lage sein, viel schneller sozusagen die einzelnen Fälle zu identifizieren. Und wir müssen testen.
Und dann, Entschuldigung, testen, wenn testen, wir alles testen. Das machen, können wir das, dann, Entschuldigung, können ja. wir dann wieder zu der nicht neuen Normalität zurück, ja. sondern zur alten Normalität?
Dann sind wir zurück in einer Phase, also jetzt natürlich gesagt, dass wir jetzt keine Dummheiten machen, dann sind wir in der gleichen Phase, wo wir ungefähr so Anfang März waren in der Größenordnung.
Was wären jetzt Dummheiten?
Da haben wir, Dummheiten wären, wenn wir jetzt Riesenausbrüche wieder produzieren und
wie
dann in der Situation sind, zum Beispiel bundesweit alles zugleich aufmachen. Wir wissen ja gar nicht, warum jetzt dieser Lockdown nicht so perfekt geklappt hat. Wir haben immer noch über 1000 Fälle.
Ich finde, der Lockdown hat doch perfekt geklappt, weil wir haben in Deutschland eben nicht die Bilder gehabt wie in Italien,
ja,
wo die Menschen so schnell gestorben sind, dass dann die Särge nicht abtransportiert werden konnten.
Er hat nicht.
Wir haben auch, wir hatten vor 6 Wochen die Debatte, Deutschland hat zu wenig Intensivbetten. Dann hat Deutschland Intensivbetten bereitgestellt.
Und
jetzt sagt man, wir haben doch zu viele und wir hatten was gar
nicht geplant.
Also
anders.
Ich finde, man muss auch konsistent bleiben in der Argumentation.
Ja.
Wenn es in Deutschland so einen Ausbruch gegeben hätte, wie in Italien oder in Frankreich oder in Spanien, dann hätte es riesige Kritik gegeben am Krisenmanagement der Bundesregierung. Mhm. Und es ist jetzt auch nur 6 Wochen her. Und was ich noch eigentlich sagen will, auch zu dem Gut Freiheit. Ne? Ich habe ja bis zu meinem 20. Lebensjahr hinter der Mauer gewohnt und ich weiß, wie es ist, wenn man eben nicht in Freiheit wohnt. Aber Freiheit an sich ist auch nicht der Wert. Also Freiheit an sich ist kein Wert alleine, sondern die Kehrseite der Freiheit ist auch immer die Verantwortung. Wenn ich mir also die Freiheit nehme, rauszugehen und mein Leben zu führen, wie ich das gerne führen will, dann muss ich auch die Verantwortung dafür übernehmen,
zweifellos,
dass ich möglicherweise andere Menschen anstecke, die ein ganz anderes Lebensbild haben, die vielleicht ungeschützt sind, die vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben,
zu reagieren.
Freiheit immer mit Verantwortung zusammengeht.
So. Ja. Darf ich es nochmal anders wenden, weil ich wollte jetzt gar nicht so, ich wollte jetzt nicht pauschal. Wir haben ungefähr 1300 Fälle jetzt noch am Tag und wir wissen nicht genau warum, so rumformuliere ich es jetzt. Und wir wissen nicht, sind das Fälle, die an einer Stelle passiert sind? Haben wir noch so viele Fälle, also sind es Ausbrüche in irgendwelchen lokalen Situationen oder sind die verteilt übers Bundesgebiet? Liegt es daran, dass wir vielleicht Menschen in Deutschland haben, die sich nicht halten an die Vorschriften, einzeln, die jetzt nicht mitgemacht haben bei dem Lockdown? Liegt es aber vielleicht daran, dass unsere Lockdown-Maßnahmen nicht so gut waren? Vielleicht lag es daran, dass wir keine Masken zusätzlich hatten die ganze Zeit? Vielleicht wird es dadurch besser? All diese Fragen sind ja offen. Und weil diese Fragen offen sind, halte ich es für riskant, jetzt so pauschal über Öffnungen und dann alle zugleich zu diskutieren.
Ja, aber wenn ich da noch einen Satz sagen darf, wir reden über die Alten immer als Risikogruppe. Ne? Eins muss ich ja mal sagen, es ist nicht so, dass die Menschen ab 65 oder 70 im Altersheim sitzen und jetzt alle geschützt werden müssen, sondern das sind irgendwie 20% der Bevölkerung, ja, die wollen leben. Also
ja,
von daher
genau.
Gehen wir jetzt
es ist
nicht.
Ja immer,
die sollen ja gar nicht
einkommen.
Ja,
absolut. Es ist ja tatsächlich in diesem ganzen Geschehen, in diesen ganzen Wochen, es sind immer Momente, wir machen eine ganz kurze Pause mit der Momentaufnahme und gehen dahin, wo trotzdem politische Entscheidungen getroffen werden müssen. Zum Beispiel morgen. Da ist die Kanzlerin wieder zusammen mit dem Ministerpräsidenten und berät über die Frage, wie geht es weiter. Mit dabei natürlich auch der Vizekanzler und Bundesfinanzminister. Jetzt ist er hier, Olaf Scholz. Ich freue mich, dass er da ist. Herr Scholz, es gibt keinen Applaus hier. Sie müssen trotzdem bitte schreiten und auf diesen Sessel. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ich darf Ihnen auch nicht die Hand geben.
Nee, das werden wir uns abgewöhnen.
Für wie lange müssen wir uns das eigentlich abgewöhnen? Was schätzen Sie denn mal?
Weiß ich nicht. Wir werden ja, solange es keinen Impfstoff gibt, solange wir nicht ausreichend gute Therapien für schwer Erkrankte haben, mit dem Virus leben müssen. Und das ist das, was ich mal als neue Normalität bezeichnet habe. Also uns einrichten auf eine Situation, in der wir das Infektionsgeschehen unter Kontrolle haben, aber gleichzeitig das, was wir wollen, an wirtschaftlichem Leben, an sozialem Leben ermöglichen können. Und das kann ein, zwei Jahre dauern, dadurch, dass wir die Infektion so reduziert haben, mhm, im Verhältnis zu dem, was von alleine passiert wäre, ist es eher länger, als wenn es jetzt alles mit großer Kraft sich entfaltet hätte, wir dann aber wahrscheinlich auch so schreckliche Bilder gesehen hätten in Deutschland wie in anderen Ländern.
Also erstmal auf ein Jahr mindestens keine Hand geben, das habe ich verstanden. Wir haben über Wolfgang Schäuble und sein Interview gesprochen, der sagt, der Schutz des Lebens steht nicht über allem. Was antworten Sie ihm?
Ich glaube, dass der Schutz des Lebens ein ganz hoher Wert ist und dass es auch nicht darauf ankommt, Hierarchien von Werten herzustellen, sondern sich daraus Aufgaben zu machen. Und die Aufgabe, die wir uns gestellt haben, ist zu sagen, wir wollen, dass wir das Infektionsgeschehen so unter Kontrolle kriegen, dass wir für jeden Bürger, jede Bürgerin, die schwer erkranken, ausreichend medizinische Kapazitäten haben.
Haben wir geschafft.
Und wir wollen auch gerne erreichen, dass eine Situation entsteht, in der die Infektion nicht eine Dynamik bekommt, die wir nicht im Griff behalten können.
Sie haben noch vor einiger Zeit aber doch auch gesagt, es gibt eine Hierarchie. Sie haben gesagt, es geht um Menschenleben. Dahinter muss alles andere zurückstecken. Das ist jetzt sozusagen das Gegenteil zu dem, was Herr Schäuble gesagt hat. Und Sie haben auch mal gesagt, ich wende mich gegen jede dieser zynischen Erwägungen, dass man den Tod von Menschen in Kauf nehmen muss, damit die Wirtschaft läuft. Ist also Wolfgang Schäuble zynisch?
Wolfgang Schäuble ist nicht zynisch, ich kenne ihn lange genug und ich beurteile ihn als die Person, die ich kenne.
Erwägung.
Aber ich will ausdrücklich sagen, es wäre völlig falsch, wenn wir denjenigen folgen, die vor einiger Zeit schon gesagt haben, die Wirtschaft muss laufen, alles andere ist unwichtig und das muss davor zurückstehen. Und ich bin auch nicht sehr froh darüber, dass jetzt einige wieder so reden, als wäre nichts los. Es ist ziemlich was los in unserem Land und wir haben eine große, verdammte Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass wir das hinbekommen mit dem Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger und gleichzeitig herausfinden, wie wir es möglich machen können, dass wirtschaftliche Aktivität und soziales Leben unter diesen Bedingungen stattfinden können. Um es mal an einem Punkt festzumachen, wenn jetzt wir die Geschäfte wieder aufgemacht haben, heißt das ja nicht, dass wir die Kontaktbeschränkungen zurücknehmen, die wir überall in Deutschland vorfinden. Und die heißen, dass man nur in kleinen Gruppen, die meistens miteinander zusammenleben, zusammen sein soll, in der Öffentlichkeit. Wenn wir jetzt rausfinden, was geht in sportlicher Hinsicht, vielleicht irgendwann, dann tun wir das ja trotzdem mit Regeln, die sicherstellen, dass es jetzt nicht zu großen Ausbreitungen von Infektionen kommt.
Wie sicher sind Sie sich eigentlich, dass der Preis, den wir gerade zahlen, also die Maßnahmen, Herr Kekulé sagt, wir wissen eigentlich gar nicht, was genau funktioniert. Wie sicher sind Sie sich denn, dass es nicht zum Beispiel eine Übertreibung gegeben hat? Es gibt ja dieses Papier aus dem Innenministerium, das publik geworden ist. Da gab es ein Worst-Case-Szenario, das sprach von 1,2 Millionen Tote im Worst-Case. Das hat sicherlich dann auch beeinflusst, was die Bundesregierung gemacht hat. Davon sind wir weit entfernt. Kann es sein, dass sich am Ende herausstellt, dass Sie es mit den Maßnahmen übertrieben haben? Und wie wohl ist Ihnen bei dem Gedanken?
Ich glaube nicht, dass wir es mit den Maßnahmen übertrieben haben, sondern dass wir uns das gut überlegt haben. Aber wenn jetzt einer Ihnen begegnet und sagt, ich weiß alles, ich bin ganz sicher, dann sollten Sie das Gespräch mit dem beenden, irgendwie einen höflichen Ausgang finden, weil man einem solchen Menschen überhaupt nicht glauben kann. Wir treffen jetzt Entscheidungen, bei denen vieles unsicher bleibt, man nicht genau wissen kann, was richtig ist. Und trotzdem müssen wir die Verantwortung, die die Bürgerinnen und Bürger uns gegeben haben, in der Demokratie wahrnehmen und Entscheidungen treffen. Wichtig finde ich, dass wir offen darüber reden, dass wir mit Rahmenbedingungen arbeiten, bei denen Unsicherheiten dabei sind und trotzdem versuchen, das Richtige zu tun. Und mein Eindruck ist, auch wenn ich mich umschaue außerhalb Deutschlands, dass wir, glaube ich, den Pfad, auf dem man sich bewegen kann, schon gesehen haben. Und mein Gefühl ist, wir sollten jetzt nicht so unvorsichtig sein, diesen Pfad zu verlassen, sondern wenn wir jetzt rausfinden, was man öffnen kann, vorsichtig bleiben.
Ja, das ist aber genau die Phase, in der wir jetzt uns befinden. In die Frage tatsächlich, was man machen kann. Sebastian Kurz hat hier letzte Woche gesagt, jetzt ist die Phase der Eigenverantwortung. Das hieße aber auch, dass man ein Stück der Verantwortung von der Politik wieder an die Menschen überträgt. So wie Hubertus Meyer-Burkhardt sagt, ist doch dann meine Gefahr, wenn ich meine Spaghetti-Nudel im Restaurant essen will und eben nicht zu Hause. Was halten Sie von dem Argument?
Die Zeit der Eigenverantwortung ist immer. Es kann
Der Staat hat gerade den Menschen sehr viel Verantwortung abgenommen.
Nein, er hat Entscheidungen getroffen, die für das Miteinander wichtig sind. Und das ist ja nun eine alte Erkenntnis, dass unsere eigene Freiheit immer auch so wahrgenommen werden muss, dass wir die Freiheit anderer nicht beeinträchtigen. Mhm. Und das auszutarieren jetzt unter den Bedingungen einer Pandemie, die weltweit wie eine Naturkatastrophe über uns gekommen ist, das ist die große Herausforderung. Und alles, was wir gemacht hatten, hätte nicht funktioniert, wenn die Bürgerinnen und Bürger nicht mit uns der Meinung gewesen wären, das ist wohl ungefähr das Richtige. Mhm. Und das wird auch für die Zukunft so gelten. Das heißt, alles, was wir machen, funktioniert nur, wenn wir dabei verantwortlich handeln. Ich greife mal das Beispiel konkret auf. Wenn wir sagen, ab einem bestimmten Zeitpunkt kann man in ein Restaurant gehen und das miteinander organisieren, wird das nicht funktionieren, wenn dabei das nicht gelingt, Abstandsregeln einzuhalten, Hygieneregeln einzuhalten, sicherzustellen, dass sich nicht allzu viele Leute miteinander vermischen, bei denen dann Infektionen möglich sind und sich eng begegnen.
Wie weit ist denn Ihr Fahrplan? Weil also wir haben jetzt immer 2 Wochen gehabt. Es gibt Länder, die machen es anders. Die sagen jetzt, also ich muss jetzt nicht mal nach Österreich gehen, sondern ich gehe nach Bayern. Da sagt der Ministerpräsident, also wenn es so jetzt ausschaut, dann würden am Pfingsten die Biergärten wieder eröffnet werden. Wir hören, dass die Ministerpräsidenten eine Art Stufenplan haben für die Öffnung eben in dem Bereich. Zuerst Outdoor, also Biergärten, dann Ferienwohnungen, Hotels, ganz am Schluss alles. Hängen da auch schon Daten dran? Könnten Sie nicht rausgehen und den Menschen sagen, wenn wir jetzt so stabil sind, dann kann ich euch sagen, Pfingsten machen wir eben die Biergärten auf. Und dann kommt es auch so.
Da es ja niemanden gibt, der seriöserweise sagen kann, er wüsste ganz genau, wann der richtige Zeitpunkt ist.
Nicht mal Herr Söder.
Bin ich ziemlich zufrieden damit, dass wir das sehr sorgfältig diskutieren. Mhm. Morgen wieder, wenn ich zusammen mit der Kanzlerin und einigen anderen mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten unserer Länder diskutiere, wird das auch so sein, dass wir da sorgfältige Abwägungen treffen, die wir übrigens vorher auch in vielfältigen Runden miteinander diskutiert haben. Und ich habe das Gefühl, dass die Tatsache, dass wir das so machen, dazu führt, dass Deutschland wahrscheinlich einen klug abgewogenen Weg wählen kann. Einfacher als Länder, in denen gar nicht diskutiert wird, sondern einer sagt, ich weiß es schon.
Ja, wie die Ministerpräsidenten. Jeder weiß ja ein bisschen was und dann machen sie sich gegenseitig Konkurrenz. Der eine macht mal schon die Restaurants auf, der andere macht die Möbelhäuser auf, der dritte ist bei den Autohäusern. Insofern
teile Ihre in dieser Hinsicht pessimistische Beschreibung nicht.
Das war eine sehr realistische
Zukunftsbeschreibung. Ja, aber sie gibt das Bild nicht richtig wieder,
okay.
Sondern über 90% der Dinge, die dort gemacht werden, werden gemeinsam gemacht und übrigens auch immer verabredet in der Art und Weise, dass man sagt, wir gehen jetzt den Schritt mit den Geschäften, das wird ein bisschen unterschiedlich getan, wir gehen den Schritt mit den Schulen, wir gehen den Schritt mit dem Ausbau der Notbetreuung in den Kindergärten. Und meine These ist, die Tatsache, dass es zwar nicht 1:1 das Gleiche ist, aber ungefähr das Gleiche, ist das Ergebnis eines ziemlich gut funktionierenden föderalen Staates, der daraus seit Jahrhunderten und auch in dieser konkreten Situation seine Kraft gewinnt.
Gut, dann gehen wir jetzt mal auf die Kostenseite und schauen, was bei den Entscheidungen, die Sie ja treffen als Staat, dann letztlich passiert. Wir haben die große Frage, gibt es tatsächlich, also kommen die Hilfen des Staates da an, wo sie gebraucht werden? Oder passiert es eben so, dass manche die Bazooka, die der Bundesfinanzminister auf den Tisch gelegt hat, möglicherweise gar nicht für sich nutzen können? Hier ist ein Beispiel von vielen.
Werneck in Unterfranken. Seit 400 Jahren wird hier Bier gebraut. Jetzt muss die Firma wegen der Corona-Krise schließen. In einem emotionalen Video nimmt die Tochter der Inhaberfamilie persönlich Abschied von der Brauerei.
Es bricht uns das Herz, aber wir haben uns entschieden, dass unsere Herausforderung nicht nur der Corona-Kampf an sich, sondern auch deine Betriebsauflösung sein wird.
Die Soforthilfe von 15.000 Euro sei zu wenig, decke nur ein Drittel der monatlichen Lohnkosten und Kredite brächten nichts.
Bevor wir jetzt Kredite vom Staat aufnehmen, bei denen wir nicht wissen, wann wir sie wieder zurückzahlen können, weil es wird kein Kasten Bier mehr verkauft, indem wir jetzt einen Kredit aufnehmen. Die Kästen, der Umsatz, der ist weg. Wann der wiederkommt, das wissen wir nicht.
Ist diese Brauerei nur der Anfang einer großen Pleitewelle?
Der Einzelhandel alleine erwartet etwa 50.000 Insolvenzen. Das Problem ist, wer keine Perspektive hat, der will keinen Kredit, weil er dann nur Schulden hat, die er am Ende eh nicht bezahlen kann. Sind die Kredite dann doch der falsche Weg?
Nein, sie retten ja im Augenblick Hunderttausende, wahrscheinlich Millionen Arbeitsplätze und auch Unternehmen. Und wir haben ja nicht nur Kredite, sondern sehr umfassend. umfassende Programme auf den Weg gebracht. Beschreiben wir mal ein Instrument.
Aber jetzt mal die Kredite. Die Kredite funktionieren ja nicht bei denen, die sagen, ich habe keine Perspektive, ich weiß nicht, wann meine Brauerei wieder arbeiten kann, ich will in der Situation keine Schulden machen, ich melde Insolvenz an, das wird passieren.
Das wird solche Entscheidungen geben. Vermutlich
zigtausend
Insolvenzen geben. Das befürchte ich schon, aber trotzdem sind die Kredite eine Hilfe, um die in der ganzen Welt in gleicher Weise nicht existiert und viele als sehr hilfreich empfänden, wenn das in ihren Ländern auch so wäre. Denn das, was wir jetzt ja machen, ist, dass Kreditvergabe stattfindet nach Kriterien, die sonst nicht funktionieren würden. Also wir erleichtern es den Banken, Kredite zu vergeben und das reduzieren das Risiko für die. Wir haben für kleinere Unternehmen sogar möglich gemacht, dass bis zu 800.000 Euro Kredit vergeben werden kann, ohne dass eine Bank sagt, wir glauben, dass das in Zukunft gut geht, anhand bestimmter Vergangenheitskriterien, also dass zum Beispiel das Unternehmen funktioniert hat. Weil das, was wir jetzt tun können, millionenfach, viele, viele millionenfach, ist doch erstmal allen zu helfen, dass ihnen nicht die Puste ausgeht und dass sie durch diese Situation kommen.
Aber
und
die wissen ja nicht, bis wann die Puste reichen muss. Das ist ja eine große Kritik. Also die Brauereien, die Gaststätten wissen eben nicht, bis wann muss ich durchhalten.
Wer das wüsste, der weiß Sie etwas, was niemand sonst sagen kann. Wir wissen aber, dass da bald klare Ansagen notwendig sind und arbeiten uns an die heran. Deshalb gibt es unter den Ministerpräsidenten Gespräche über diese Frage mit der Bundesregierung zusammen. Wie können wir uns das erarbeiten? Wir werden morgen zusammensitzen. Wir werden das am 6. Mai nochmal tun. Und ich bin ganz sicher, dass zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt wir auch mit dem Blick auf das Infektionsgeschehen dazu Aussagen machen können. Und auch wie das geht, das diskutieren wir auch mit den Gaststätten. Wir haben jetzt eine Senkung der Mehrwertsteuer beschlossen für Speisen in Restaurants.
Steuern fallen an, wenn man Einnahmen hat, wenn
das
man
stimmt.
keine hat.
Trotzdem haben genau diejenigen, die das jetzt sagen, das vorher alle gefordert und sehr viele, ja millionenfache Briefe geschrieben. Das machen wir jetzt.
Andere Unternehmen retten Sie, die Lufthansa zum Beispiel, wobei die will sich nicht retten lassen, weil sie mitreden wollen dann im Aufsichtsrat. Haben Sie sich da jetzt schon mal geeinigt?
Wir reden sehr intensiv mit der Lufthansa, aber auch mit vielen anderen Unternehmen.
Sie droht ja auch mit der Insolvenz. Wenn Sie in den Aufsichtsrat gehen, dann macht die Lufthansa lieber gleich dicht.
Ich lese vieles gegenwärtig, aber die Verhandlungen, an denen ich und meine Mitarbeiter und Mitarbeiter teilnehmen, finden viel freundlicher und netter statt, als ich das öffentlich wahrnehme.
Tatsächlich.
Klar ist eine
Sache.
Können
Sie denn ausschließen, dass die jetzt in die Insolvenz gehen?
Wer kann schon was ausschließen in dieser Situation? Ich sage nur ganz klar, das sind vernünftige Gespräche. Wir haben schon viele Milliarden bewilligt für kleine Unternehmen und für sehr große Unternehmen. Wir werden das weiter tun. Wir haben uns eine Kraft dazu verschafft, die allein für Kreditvergabe weit über 600 Milliarden Euro für bestimmte Maßnahmen vorsieht. Und wenn man das zusammenrechnet, wird das noch mehr an Garantien, die dahinter stecken. Wir werden aber einige Fehler früherer Zeiten nicht machen. Der Staat wird nicht gewissermaßen die Verluste des Downrise, also des Niedergangs des Wirtschaftlichen, tragen, um dann
Gewinne
an der Situation, wenn die Aktionäre, die dabei geblieben sind, die Gewinne machen, gewissermaßen nicht sich erholen zu können.
Aber Sie machen es ja gerade schon.
Das haben zum Beispiel die USA damals in der Finanzkrise viel robuster gemacht als der deutsche Staat. Und die sind, was diese Fragen betrifft, sogar besser rausgekommen. Und ich werbe dafür, dass, wenn man ein Vertreter eines Staates ist und Millionen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu vertreten hat, dass man das klug macht und dass man sich nicht dumm anstellt.
Ja, aber Sie machen es ja trotzdem. Die Autobauer, zum Beispiel VW, Daimler und BMW, zahlen Dividenden aus und beantragen trotzdem Kurzarbeitergeld. Das heißt, der Staat hilft denen bei der Kurzarbeit, aber die Gewinne gehen dann an die Aktionäre. Ist das okay?
Nö.
Und warum machen Sie es dann?
Wir haben die Kurzarbeit als einen Rechtsanspruch organisiert, der jedem zusteht, der ihn beantragt und bestimmte Kriterien
erfüllt. Sie können ja sagen, kriegt ihr nur, wenn ihr keine Dividenden auszahlt.
Aber wir haben bei all den Subventionsprogrammen, bei den Kreditprogrammen, die wir auf den Weg gebracht haben, klare Kriterien festgelegt. Und zu denen zählt, dass das zum Beispiel nicht möglich ist, Milliardenkredite oder auch nur Millionenkredite in Anspruch zu nehmen.
Kredite, ja,
und dann
Kurzarbeit,
noch Boni zu zahlen und große Vergütung und alles Mögliche zu tun und zum Beispiel Ausschüttung.
Das wird aber passieren. Die Kurzarbeit ist schon beantragt, die Dividenden werden gezahlt. Also haben Sie denen Geld geschenkt, den Aktionären?
Wir haben die Kurzarbeiterregelung in Deutschland seit vielen Jahrzehnten als eine der weltweit gerühmtesten Leistungen des deutschen Sozialstaates.
Wenn es jemand ausnutzt.
Mit jedem Unternehmen, das diesen Antrag stellen kann, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Und eins gilt in dieser Situation, jedenfalls werbe ich bei Ihnen dafür, dass Sie da auch für sind, dass wir Gesetze nicht brechen, weil uns gerade was nicht gefällt. Aber was wir tun können, ist an Gesetzen arbeiten. Und deshalb werden wir sicherstellen, dass wer zum Beispiel Staatshilfe mit Krediten, mit Darlehen in Anspruch nimmt, sowas nicht machen kann.
Wir werden sehen, wie das rauskommt. Haben Sie mal eine Bilanz drunter gezogen? Es gibt ja Zahlen, die kursieren, was Sie quasi an Bürgschaften, Krediten, an Staatshilfen quasi zugesagt haben. Da gibt es die Schätzung 1,3 Billionen, das wären 1.300 Milliarden. Es gibt von der Deutschen Bank die Schätzung 1,9 Billionen, 1.900 Milliarden. So viel Schulden hat der deutsche Staat sowieso gerade. Wie viel wird es am Ende sein?
Das können wir gegenwärtig nicht vorhersagen. Wir haben eine Rechnung angestellt, dass unsere Staatsverschuldung, die wir auf unter 60% des Sozialprodukts reduziert hatten, knapp bevor es losging mit
Maastricht dieser Krise, endlich erreicht,
alle Maastricht-Kriterien erfüllt hatten, wieder hochgehen wird auf etwas über 75%.
Aber wie viel
das
am Ende
etwas,
in der Bilanzsumme sein wird?
Das ist etwas weniger, als wir am Ende der Finanzkrise hatten, als es über 80% waren. Aber auch das wird jetzt davon abhängen, wie lange das alles.
Also Sie haben keine Bilanzsumme drunter, 1,3 Billionen, 1,9 Billionen.
Hier werden ja ganz viele Dinge zusammengerechnet, die dann zwar einen ziemlichen Eindruck hinterlassen, aber nicht so einfach zusammengerechnet werden können.
Ja.
Denn von den Krediten, die wir vergeben, werden wir ja viel Geld wiedersehen. Von den Zuschüssen, die wir geben, sehen wir nichts mehr wieder. Wir haben uns sichergestellt, dass wir 156 Milliarden Euro zusätzliche Mittel über den Bundeshaushalt ausgeben können, dass wir auch unsere Förderbank entsprechend nochmal mit 100 Milliarden ausstatten, den Stabilisierungsfonds mit 100 Milliarden. Aber auch da wird es so sein, dass vieles von dem Geld zurückfließt. Also wir werden Verluste machen, aber auch wieder was sehen. Und eine Garantie ist kein Zuschuss.
Es gibt Menschen, die machen diese Summen nervös. Einer davon, möchte ich gerne zitieren, ist auch der Bundestagspräsident. Der war nämlich auch mal Bundesfinanzminister, Vorgänger von Olaf Scholz. Der sagt Folgendes.
Ich bin nicht mehr Finanzminister und erteile meinem Nachfolger keine Ratschläge. Man spürt jedoch im Moment ein verbreitetes Gefühl, wir könnten jedes Problem mit unbegrenzten staatlichen Mitteln lösen und die Wirtschaft kriegen wir hinterher wieder mit einem Konjunkturprogramm in Gang. Der Staat kann aber nicht auf Dauer den Umsatz ersetzen.
Deutliche Kritik vom Vorgänger?
Nein, das habe ich nicht so empfunden. Das ist eine Unterstützung meiner Haltung und es hilft mir jeden Tag bei der Auseinandersetzung.
Sie können das wie kein anderer, Herr Scholz. Das ist keine Unterstützung Ihrer Haltung. Er sagt, der Staat kann auf Dauer den Umsatz nicht ersetzen. Das ist eine Kritik an der Strategie, die Sie gerade fahren.
Nein, das ist nicht die Strategie, die die Bundesregierung fährt. Und deshalb hat er über andere gesprochen.
Nicht über Sie. Sie fühlen sich nicht angesprochen.
Ich fühle mich überhaupt nicht angesprochen.
Und Sie können auch heute versprechen hier, dass nicht das, was Sie ausgeben, am Ende dann doch der Bürger zahlen wird. In Form von Steuererhöhungen, Sozialleistungskürzungen und so weiter.
Wir haben im Zusammenhang mit dem Beschluss, den der Deutsche Bundestag gefasst hat und der, glaube ich, auch die Unterstützung des Abgeordneten Schäuble bekommen hat, sichergestellt, dass wir ab 2023 das, was oberhalb der Grenzen der Schuldengrenze an Krediten aufgenommen wird, wieder zurückzahlen werden. Und das halte ich auch für richtig.
Frau Gammelin, Sie sind ja Wirtschaftsexpertin, auch für die Süddeutsche Zeitung. Glauben Sie, der Staat wird tatsächlich es schaffen, den Bürger nicht zu belasten mit all dem, was da jetzt an möglicherweise dann doch am Ende Kosten entstehen wird?
Naja, also es ist ja so, wie der Minister es gerade gesagt hat, dass bis zu 356 Milliarden Euro jetzt an frischem Geld aufgenommen werden können. Die müssen natürlich irgendwann zurückgezahlt werden. Das heißt also, der Steuerzahler wird das zurückzahlen müssen. Aber es stimmt natürlich, dass von den Krediten, die ausgegeben werden und von den Garantien, die müssen sich nicht unbedingt materialisieren. Das heißt also, es kann wieder zurückkommen. Also, aber Fakt ist, natürlich wird der Steuerzahler zahlen müssen. Und ich glaube, die große Gefahr ist jetzt einfach, dass wenn nicht genau hingeguckt wird und das zu lange dauert, dass eine sehr große Umverteilung in Deutschland stattfindet. Weil das ist ja Steuergeld, was von der berühmten Krankenschwester bis zu dem Chefarzt alle zahlen. Ja? Und damit werden Unternehmen wie Volkswagen oder zum Beispiel die Lufthansa dann gestützt. Und wenn der Staat sich bei der Lufthansa einkauft, bedeutet das natürlich auch, dass er dann damit verhindert, dass die Aktionäre der Lufthansa Verluste machen. Also das heißt, die Aktionäre gehen da besser raus, als wenn der Staat nicht einsteigen würde. Und ich finde schon, wenn der Staat einsteigt mit unser aller Steuergeld, sollte er auch Bedingungen stellen, dass er da mitreden kann.
Ja, wenn also, das Aktien finde von der Lufthansa kauft, ist selber schuld, weil wahrscheinlich,
ja,
der, weil wahrscheinlich der innerdeutsche und europäische Lufttransport dramatisch runtergehen wird, strukturell und nicht konjunkturell. Ich mache mir eine ganz andere Sorge.
Aber wenn ich kurz noch zur Lufthansa was sagen darf, es gibt zum Beispiel Menschen, die haben ihre Altersversorgung, das wird jetzt schnell vergessen, auf Aktien aufgebaut, gerade auch in den alten Bundesländern.
Absolut.
Sehr viele, ne, ja, haben Altersvorsorge gemacht mit Aktien und jetzt gehen die alle in den Keller und jetzt ist die Altersvorsorge weg. Ist ja natürlich auch ein Problem. Also da, das ist nicht so ganz trivial, glaube ich.
Trivial ist es alles nicht. Was macht Ihnen wirklich
Sorgen? Hier fügt sich was dran, was man nicht vergessen darf. Ich sage nicht, dass das beabsichtigt ist, Herr Scholz. Sie wissen, ich schätze Sie sehr. Aber es ist, das meine ich so, aber es ist so, dass alle die jetzt den Lockdown beschlossen haben, die Politik, das obere Beamtentum, Vorstandsvorsitzende, in einer selber wirtschaftlich sehr stabilen Situation sind. Das, was Sie beschlossen haben, spüren Sie in Ihrem eigenen Portemonnaie nie, auch nicht bei der Altersvorsorge. Aber Sie haben eine Entscheidung getroffen, ich nehme Ihnen das nicht übel, das war nicht beabsichtigt, meistens über Menschen, die das aber in Ihrem Portemonnaie sehr wohl spüren werden. Das ist etwas, was mir Sorgen macht. Und zum Zweiten macht mir Sorgen, dass dieses Gefühl, wir laden alle schlechten Bilanzen in der EZB ab. Also den Firmen wird es allen wieder gut gehen, aber dem Staat, der EZB nicht. Das wird sozusagen die Bad Bank. Mhm. Ich glaube, das verändert das Gefühl des Menschen zum Geld. Ja. Weil ich fand es immer, ich weiß, man macht sich lächerlich, ich bin kein Ökonom, wenn man sagt, ich fand es ganz gut, dass der deutsche Staat geführt wurde wie von einer schwäbischen Hausfrau. Es war ein schwäbischer Hausmann und jetzt ist es ein Hamburger Hausmann. Ich fand das gut. Mir hat das gefallen, weil umgekehrt das Finanzamt von mir auch Steuerehrlichkeit mit Recht erwartet hat. Und das ging nur, indem ich genauso meine Piepen
auf. Und jetzt haben Sie das Gefühl,
und jetzt habe ich das
Prinzip
Gefühl,
ist gebrochen.
Es ist automatisch, wird es einen Wettbewerb geben zwischen den Unternehmen, zwischen den Gewerbetreibenden. Wer bekommt möglichst viel von dem Geld von Herrn Scholz, was eigentlich mein Geld ist, weil es Steuergeld ist.
Aber die Frage ist natürlich, was die Alternative dazu ist. Ne? Also ist ein Virus vor der Tür.
Bleiben Sie eine Sekunde mal da. Ja? Nur, weil Frau Maischberger hat ja gesagt,
Sie machen es Herrn Scholz zu leicht, er muss gar nicht antworten.
Könnte es sein, das war ja von Frau Maischberger, finde ich, die berechtigte Frage, dass man eines Tages mal merkt, wir haben überzogen. Und auch das wird Ihnen niemand zum Vorwurf machen, weil in der Tat, es gab keine Blaupause für diese Krise. Und ich möchte auch nicht in Ihre Situation gesteckt haben, das sage ich auch ehrlich. Aber glauben Sie nicht auch, Herr Scholz, dass das Verhältnis des einfachen Mannes zum Geld in einer Weise negativ beeinflusst wird durch diese Mentalität, die Politik vorlebt?
So, jetzt ist es eine Frage. Sie verderben die Preise sozusagen. Sie
ich habe das Gefühl, dass es den meisten Bürgerinnen und Bürgern so geht wie mir. Nämlich, dass man ein mulmiges Gefühl hat angesichts der Größenordnung und Milliarden, die da bewegt werden. Ich habe das jeden Tag bei all den Entscheidungen, die wir gegenwärtig treffen. Aber es geht natürlich auch darum, unsere Volkswirtschaft zu stabilisieren, Arbeitsplätze zu erhalten und dafür zu sorgen, dass, wenn es wirtschaftlich wieder losgeht, wir da was haben, das losgehen kann. Und das versuchen wir hinzubekommen. Mhm. Ich bin aber mit allen der Meinung, die sagen, wir dürfen jetzt auch nicht einfach jeden Wunsch erfüllen. Das wird nicht funktionieren. So, wir müssen klug erwägen, was stattfindet. Und ich will deshalb nochmal sagen, was wir eben in der Diskussion auch gehört haben, ist völlig richtig. Wenn sich die Bundesrepublik Deutschland engagiert, Unternehmen zu stabilisieren und das bei großen Unternehmen auch mit sehr großen Größenordnungen tut, dann kann es nicht sein, dass die Steuerzahler für die Verluste zuständig sind
und die Unternehmen die Gewinne.
Die Unternehmen später, wenn alles wieder gut wird, Gewinne machen.
Herr Kekulé, wir haben gerade über die Frage gesprochen, wie lange muss man eigentlich planen oder was für eine Strategie muss man fahren, wenn man eben jetzt die Summen auch sieht, die bewegt werden. Man einfach mal das nicht außer Acht lassen. Sie sagen, der Impfstoff oder eine Impfung der Bevölkerung frühestens im Sommer nächsten Jahres. Dieses hier sind Programme, die jetzt davon ausgehen, im zweiten Halbjahr wird die Wirtschaftsleistung wieder von alleine funktionieren. Und wir haben dann ein Minus, das wurde heute dann festgestellt, von -6,3 im Bruttoinlandsprodukt. Aber nur dann, wenn die Wirtschaft im zweiten Halbjahr wieder losgeht. Ist das aus epidemiologischer Sicht irgendetwas, was Sinn macht für Sie?
Also ich sehe da kein Konzept, was dahin führen würde. Und es ist natürlich zugegeben, dass es schwer vorherzusagen ist, wie es weitergeht. Ich glaube, was nicht funktionieren wird, ist eben die jetzige Strategie, immer zu sagen, wir ziehen die Handbremse wieder und wir lassen wieder locker. Ich glaube, wir brauchen eine Vision, einen Plan, wo wir hin, wie wir überleben könnten, wenn jetzt der Impfstoff in einem Jahr kommt, sage ich mal so als Hausnummer. Mhm. Kann ja auch sein, dass er erst in 3 Jahren kommt. Da können wir lange drüber reden, welche Hürden da sind.
So schwarz machen wir es
heute. Ich mach mal eine positive Utopie, um was Optimistisches. Stellen Sie sich vor, wir hätten in Deutschland, jetzt haben wir 1300 Fälle am Tag, stellen Sie sich vor, wir würden es runterdrücken auf 500 Fälle.
Ja.
Und wir hätten ein Gesundheitssystem, was wirklich in der Lage ist, so war es ja am Anfang auch mal, so ist es auch in Taiwan zum Beispiel, was diese 500 Fälle so verfolgt, dass es keinen größeren Ausbruch gibt. Also wirklich in der Lage ist, perfekt ausgestattet, die zu identifizieren und zu beenden. Und zugleich hätten sie die Risikogruppen so geschützt, dass sie die mit dem ganz hohen Risiko, dass die sterben, sozusagen aus dem Gefechtsfeld nehmen. Dann könnten die anderen, ich sage jetzt mal, ich bin einer von 83 Millionen Deutschen, da laufen 500 Infizierte rum, das Gesundheitsamt ist denen gerade hinterher und wird die in Kürze haben.
Können Sie so leben?
Es geht eigentlich um importierte Fälle, da sage ich dann, das ist doch ein Risiko, mit dem ich leben kann. Da würde ich sogar der Frau Maischberger noch mal die Hand geben in dieser Situation. Vielleicht hinterher die Hände waschen, bevor ich mir ins Gesicht fasse. Aber ich sage mal, da könnte vor allem, darum geht es ja nicht, da könnte die Wirtschaft doch durchatmen und sagen, gut, jetzt haben wir eine Strategie, jetzt wirtschaften wir wieder wie normal. Und mit den 500 Fällen, die unser Gesundheitsamt im Griff hat, können wir doch leben. Das ist doch nichts. Wir haben verglichen mit anderen Erkrankungen.
Eine Strategie, Herr Scholz.
Es gibt eine Strategie, es gibt einen Plan und dieser Plan ist nicht auf und ab.
Sondern?
Das finde ich auch nicht in Ordnung, weil wir uns ziemlich klar entschieden haben, wir machen 2 Dinge nicht. Die Idee, dass wir verhindern können, dass das Virus sich überhaupt in Deutschland ausbreitet, weil das nach unseren Einsichten, denen der allermeisten, die sich da als Wissenschaftler zu äußern, keine Strategie ist, die funktioniert. Und umgekehrt haben wir uns auch sehr entschieden gegen die These gewehrt, die viele sehr früh vertreten haben, nämlich, dass man einfach das Infektionsgeschehen freien Lauf gibt und dann hofft, dass es am Ende irgendwie halbwegs gut gegangen ist. Wir haben einen Mittelweg gewählt. Und zudem zählt im Übrigen auch, dass wir mit sehr viel Geld, mit unglaublich vielen technologischen Investitionen und auch mit einer engen Kooperation mit allen 16 Ländern in Deutschland jetzt bei den Gesundheitsämtern genau das tun, was hier vorgeschlagen ist und das entsprechend ausbauen. Da will ich jetzt nicht alle Details sagen, aber wenn gesagt wird, das sei nicht so, würde ich sogar in der Lage sein, eine Stunde darüber zu referieren, was da alles gegenwärtig geschieht, weil es eben so ernsthaft ist und wir uns darüber wirklich ganz viele sorgfältige Gedanken gemacht haben und alle Mittel mobilisiert haben. Was die Wirtschaft betrifft.
Mhm. Okay.
Ich habe sehr bewusst davon gesprochen, schon seit langem und wiederhole das hier nochmal. Wir brauchen eine neue Normalität, in der wir nicht so tun, als wäre das Virus nicht da. In der wir viele Entscheidungen im Hinblick auf unser soziales und wirtschaftliches Leben im Hinblick darauf treffen, dass das so ist, aber wo wir gleichzeitig eine ganz, ganz klare Option verfolgen, nämlich dass wir rausfinden, wie wirtschaftliches Leben und soziales Leben wieder möglich sind. Und das ist genau der Plan. Und ich finde, es ist ein ziemlich guter. Und noch besser finde ich an diesem Plan, dass nicht irgendwo einer steht, der sagt, ich habe es mir ausgedacht, sondern dass wir das in einer guten föderalen Demokratie der Fall ist, miteinander erarbeiten und diskutieren, aber dann die Verantwortung zu den Entscheidungen nicht scheuen.
So, wir werden es natürlich diskutieren und die Debatte hat gerade erst begonnen. Das ist unser Eindruck. Ich danke für den Moment, für den Stand quasi der politischen Entscheidung bis hierher. Und die nächsten werden wir dann nächste Woche bekommen oder eben auch morgen. Dankeschön, Olaf Scholz. Eine der Dinge, die tatsächlich so ein bisschen hin und her ging, muss man sagen, in der Politik ist die Frage mit der Maskenpflicht. Die gilt jetzt seit dieser Woche und zwar in allen Bundesländern und zwar auch jetzt seit Mittwoch überall. Und zwar egal welche Maske. Daran natürlich gibt es auch Kritik.
Weltärztepräsident Montgomery warnt mit drastischen Worten vor einfachen Stoffmasken. Diese seien nur irgendein Lappen vorm Gesicht, der sogar gefährlich ist, weil er durch Konzentration von Viren und durch unsachgemäßes Ablegen und Aufsetzen dieser Maske sogar eher zu einer Infektion führt. Ich ärgere mich darüber, wenn man uns gesetzlich verpflichten will, etwas zu tun, was wissenschaftlicher Unsinn ist.
So, Herr Montgomery, Herr Kekulé sagt, die Politik schreibt etwas vor, das wissenschaftlich gefährlich ist.
Ja, die Diskussion ist durch. Also
Sie haben auch schon zwei Positionen gehabt. Ich weiß, wir haben darüber geredet. Im Januar, da haben Sie gesagt, das ist Unsinn.
Auf der Straße Masken zu tragen.
Jetzt haben Sie gesagt, kein Held ohne Maske.
Nee, das ist nicht so. Also ich sage kein Held ohne Maske. Richtig, das ist eine Aktion, die wir ins Leben gerufen haben. Ich finde es auch sehr gut, dass es die Maskenpflicht gibt. Man muss die Phasen unterscheiden. Wir hatten ganz am Anfang eine Situation, wo in Deutschland, sage ich mal, in der Größenordnung von vielleicht 100 Infizierte rumgelaufen sind. Da wäre es natürlich Quatsch gewesen, alle auf der Straße zu maskieren. Jetzt sind wir in einer Situation, wo wir diesen Lockdown beenden müssen und stattdessen ein Alternativkonzept brauchen, was uns bis zum Impfstoff rettet.
Und da
ist die Maske sinnvoll, weil die Maske etwas und vor allem in bestimmten Situationen, also wenn wir in Geschäften sind, wenn wir in geschlossenen Räumen sind, wenn wir uns näher als 2 Meter sind. Und das können wir ja, wenn wir die Wirtschaft wieder ankurbeln möchten und das soziale Leben, dann müssen wir ja einen Weg da finden. Und deshalb ganz kurz gesagt, dass der Herr Montgomery ist da auch wissenschaftlich nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Ich weiß, es gab lange diese Position. Das Robert-Koch-Institut hat es lange gesagt. Wir haben ja auch lange gekämpft gegen alle. Es ist tatsächlich so, dass die amerikanischen CDC, die amerikanische Gesundheitsbehörde, das empfohlen hat. Der amerikanische Surgeon General, der größte, wichtigste Berater der US-Regierung. Es gibt mindestens 10 Studien, die inzwischen zeigen, dass sie auf jeden Fall ihre Umwelt schützen, weil diese feinen Tröpfchen, die entstehen und die Infektion machen, eben einfach physikalisch an der Maske hängen bleiben. Dass so eine Maske im Alltag nicht perfekt ist, ist klar. Aber ich glaube, die Diskussion würde ich eigentlich gar nicht erst wieder aufmachen.
Wir haben es jetzt auch geschlossen. Wir tragen alle die Masken. Frau Gammelin, das ist ja doch etwas, wenn der Bundesfinanzminister, der Vizekanzler sagt, wir haben einen Plan und den verfolgen wir. Ist das so, dass Sie sagen können, ja, das ist ein Plan? Oder haben Sie auch das Gefühl, es ist ein bisschen Trial and Error?
Naja, der Plan ist Fahren auf Sicht.
So, ist das schon ein Plan?
So würde ich das. Naja, das ist das, was er als Plan darstellt. Ne?
Ja.
Also das war ja von Anfang an so. Ich würde rein wirtschaftlich, muss man vielleicht das auch mal in den Kontext setzen zu den Ländern ringsherum. Das Programm, was die Bundesregierung aufgelegt hat, ist in der Tat irgendwie das kräftigste. Und das auch da geeignet ist, glaube ich, wirtschaftliche Strukturen aufrechtzuerhalten. Also man muss natürlich sehen, dass es einige Fehler gab, zum Beispiel diese Kredite, von denen er gesprochen hat. In der Schweiz gibt es die ohne Zinsen. Und das ist auch für die Brauerei, also das Beispiel, was wir gesehen haben. Es wäre natürlich für solche Leute viel hilfreicher, einen Kredit zu kriegen, ohne Zinsen zahlen zu müssen. Ne? Das kann man ja viel schneller wieder abtragen. Also da sind schon Fehler gemacht worden. Es gibt natürlich auch viele Solo-Selbstständige, die zum Beispiel einen Catering-Service haben, in der eigenen Küche kochen und jetzt diese Zuschüsse nicht kriegen, weil sie keinen Büroraum und keinen Betriebskosten haben.
Ne?
Also von daher, es ist jetzt nicht optimal und da muss man wirklich noch nachsteuern, aber es ist immerhin eine Grundlage.
Es ist eine Grundlage. Es gibt andere Bereiche, ein großer Wirtschaftszweig, den wir heute auch noch erwähnen wollen, wo ich dann auch gerne Ihre Meinung noch dazu hören möchte. Bei dem wird die Diskussion gar nicht so sehr geführt, kriegen die jetzt einen Kredit oder die Überbrückung, sondern die sollen einfach, obwohl Theaters, obwohl Kitas, obwohl Schulen eigentlich im Ausnahmezustand bleiben, da soll es dann so sein, dass der Ball wieder rollen soll. Die Bundesliga soll mit Geisterspielen wieder starten. Ob Sie es glauben oder nicht, daran gibt es viel Positives, aber auch viel Kritik.
Wir verspielen damit, und ich bin größter Fußballfan, sondergleichen, wir verspielen damit in unserer Gesellschaft wirklich einen sozialen Zusammenhalt, weil das zutiefst ungerecht ist für diejenigen Bereiche, wo ein Kind noch nicht mal auf eine einsame Schaukel
sitzt. Also, wir gehen davon aus, dass sich das Szenario gewalttätige Auseinandersetzungen insbesondere an Drittorte verlagern wird. Und damit müssen meine Kolleginnen und Kollegen dann massiv einschreiten.
Ich finde, das hat jetzt nicht so viel mit Fußballkultur zu tun, wenn man da jetzt einfach die Spiele stattfinden lässt, ohne irgendwie irgendwelche Fans. Also da geht ja irgendwie die ganze Energie des Sports irgendwie auch ein bisschen verloren.
Ich freue mich sehr, dass ich das diskutieren kann mit einem ehemaligen Manager, nämlich den von Bayer Leverkusen. Rainer Kallmund ist bei uns. Bitte Platz zu nehmen. Okay. Und Peter Lohmeier, Schauspieler und Fußballfan. Schalke ist, glaube ich, der Lieblingsverein. Stimmt das?
Ja.
Herr Lohmeier, die Bundesliga, es ist noch nicht beschlossen, vielleicht wird es nicht diese Woche, aber vielleicht nächste Woche beschlossen. Die Arbeitsminister haben gesagt, das ist okay. Der Arbeitsminister, der Bundesarbeitsminister und die Sportminister der Länder. Sind Sie auch begeistert, dass es losgehen könnte?
Nein, es geht komplett an mir vorbei. Es geht eigentlich einem Fußballfan vorbei. weil der Fußball ohne uns stattfindet. Und es wurde ja immer schon gesagt, Geisterspiele sind ganz furchtbar. Und jetzt wird gesagt, vielleicht tut's in der jetzigen Situation sogar gut als Unterhaltung. Verstehe
ich. Als Signal, als ich habe gelesen, als Lichtblick in düsteren Zeiten.
Ja, wüsste ich jetzt nicht, wie das, was für ein Signal das sein sollte, weil das Signal, was ja von sowas ausgeht, ist, dass ob ich jetzt im Park spiele, was ich noch nicht darf, ob jetzt Amateurmannschaften oder Schülermannschaften spielen, das ist das falsche Signal, denke ich, nach draußen, wo man sagt, die dürfen das, aber wir wollen das auch. Warum dürfen wir nicht?
Das wäre das falsche Signal, Herr Kalmund. Das hat Annalena Baerbock gerade gesagt. Wie soll sie das den Kindern erklären, die nicht mal auf dem Platz selber bolzen dürfen, dass ihre Vorbilder, die Fußballer, das jetzt plötzlich mit Ausnahmegenehmigung doch tun können? Ist es das falsche Signal?
Ja, ich werde Ihnen jetzt gleich erklären. Ich muss aber erst zu meinem Freund Peter Lohmeier noch was sagen. Ich bin ein großer Fan von ihm, wie er das Wunder von Bern als Papa gedreht hat. Ich kann mir das mit dem Kaninchen, ich war damals noch jung, klein und konnte mir das sehr gut vorstellen. Und wir haben auch sonst fußballerisch ganz gute Kontakte. Aber Peter, ich habe hier gelesen, dass du im Hamburger Abendblatt letzte Woche saß, der gesamte nationale und internationale Fußball, das gesamte System, den Spielerverkäufer und Höchstgagen überprüfen, dringend. Es kann ja nicht sein, dass immer nur Bayern München deutscher Meister wird. Jetzt kommt ein fieser Satz, der gesamte internationale Sport sollte durchleuchtet werden, sonst hätten wir von der Krise gar nichts gehabt. Also das ist schon populistisch, das ist auch sehr zynisch. Ich will es auch einfach mal klarstellen. Ich bin natürlich, Frage, wenn du das hier so anführst, dann sage ich mal, die UEFA, die hat ja dieses Financial Fair Play, das wird diskutiert, aber gerade vor ein paar Monaten wurde der reichste Club vermutlich Manchester City gesperrt für 2 Jahre an der Champions League. Also die prüfen das schon nach. Jetzt bin ich kein Freund unbedingt vom Financial Play, aber die DFL prüft jedes Jahr knallhart in einem Lizenzierungsverfahren jeden Verein. Und im Januar gibt's den großen Empfang. Und da kriegt nicht nur jeder Verein, auch jeder Journalist den Schenkchen nachher. Der nennt sich Wirtschaftsreport. Das ist ein 50, 60-seitiges Pamphlet. Den kannst du, ich hab dir die Arbeit abgenommen, aber nachher kriegst du das erst, sonst liest du nach.
Ist jetzt nicht die Antwort.
Und da steht drin, dass die Liga seit 20 Jahren plus macht, dass sie sehr gut geführt wird.
Ach so.
Und das ist ein Ding, wenn du das sagst, das muss ich jetzt mal prüfen, ist das nicht in Ordnung. Du kannst eine andere Meinung haben. Die andere Frage bin ich bei dir. Wenn du sagst, diese Gehälter müssen irgendwie gedeckelt werden. Ich bin da auch für Salary Cap, das heißt Salär, die Kappe drauf, Deckel drauf. Das könnte man auch aus dem amerikanischen Sport übernehmen, aber nicht die Frage, keine Abstiege, das. Aber Salary Cap oder Gehaltsbegrenzung. Selbst Karl-Heinz Rummenigge hatte als Präsident, nicht von Bayern München, von der ICA, das ist European Club Association, bei der EU einen Antrag gestellt mit der UEFA, mit internationalen Clubs, diese Gehälter zu deckeln, zu stoppen.
Ja,
und die EU hat gesagt,
warum?
Da kriegt ihr einen auf den Sack,
und
richtige fette Strafen.
Du
kannst das nicht
aber
machen.
Jetzt, Herr Kalmund,
was ist
denn
gerade los? Was macht der Salja Majvicic? Überlegen Sie jetzt hier gerade, kommt in der Presse, er sucht einen Stürmer, der um die 80 Millionen kostet. Im Augenblick, so zum Thema Geld und so weiter, wie die damit umgehen. Die Lizenzierungsverfahren, warum stehen denn Clubs im Augenblick vor der Pleite? Warum sagen die denn, dass sie vor der Pleite
stehen? Ja, aber mit Verlaub, dann müssen Sie doch jetzt nicht die Liga anfahren mit Geisterspielen, wenn die Vereine so gesund sind, weil es wird ja begründet auch mit der Not der Vereine und die müssen jetzt wenigstens die Fußballgelder, die aus den Fernsehrechten kommen, kriegen. Also wenn die das nicht brauchen, brauchen wir auch die Geisterspiele nicht, oder? Frage.
Ich sag's mal ganz einfach. Ich bin Risikokandidat. Ich bin 71 Jahre, hatte für 4 Jahre eine Lungenembolie, Bandscheibenverletzung vor 3 Monaten. Es ist ja schon 40 Kilo abgenommen. Habe ich mir eben noch eine kleine Magenverkleinerung reingezogen. Damit bin ich Risikopatient. Und ich sage Ihnen, ich bin auch ein Fußballbekloppter.
Ja.
Und bin dafür, dass wieder gespielt wird. Werde ich auch gleich begründen. Aber für mich steht an erster Stelle Gesundheit, Gesundheit und nochmal Gesundheit. Ich habe trotz meiner persönlichen Situation keine Panik, ich habe keine Angst, ich habe Respekt für die. Aber ich habe meine Frau, 6 Kinder, 4 Enkelkinder, wenn ich noch Menge Schwiegersöhne und Schwiegertöchter, dann bin ich mit einem 18er Kader zusammen.
So, jetzt muss
und
ich aber den Herrn Lohmeier.
Und ist für mich die Gesundheit schon bei allen Überlegungen, ob gespielt wird oder nicht, steht an erster Stelle, aber nur die Gesundheit.
So, haben Sie das Gefühl, das wird jetzt aus, und warum macht die Liga das? Aus wirtschaftlichen Gründen?
Macht
das
nur,
oder weil
Liga
sie den Fans gefallen?
So. Die Liga ist wie ein Konzern, der sich immer weiter entfernt hat von uns. So, die machen das für sich. Die machen das, die erste, die zweite Liga. Schwierigkeiten, wenn die dritte Liga kriegen, wenn die Hygienegeschichten sind. So, ich frage mich nur so, unter dem erste, zweite, dritte Liga gibt es noch eine vierte, fünfte und so weiter Liga. So, da wird überhaupt nicht drüber geredet. Da sind Clubs. Ich frage dich mal ein ganz kleines Quiz. Wo kommt der Toni Kroos her? Von welchem Verein?
Der kommt von Rostock,
von Greifswald. Vom Greifswald.
Ja, da brauchst du mir nicht zu sagen. Ja,
wo kommt der Havertz her?
Bitte? Der Havertz, der Kudus, der Aachener Eck.
Ach, ist aus so, ganz der kurz, Punkt weil das war ist, so. Das sind, Vereine, die jetzt vor dem Ruin stehen.
Und die profitieren alle gar nicht davon.
Die profitieren nicht davon. So, und da wäre es doch mal eine Idee, wenn das alles so stattfindet, unter diesen gesundheitlichen Aspekten, so, ist es doch so, wo ich mich frage, warum denkt niemand daran, die Geld von diesen 750 Millionen, um die geht's ja, von denen hat Watzke gestern noch erzählt irgendwie, die vor allen Dingen an diese Vereine zum Beispiel, da was abzugeben.
Dann wären sie dafür, dann wären sie dabei, dann würden sie sagen, Geisterspiele ja und das Geld in einen Topf und davon profitieren dann
ja, alle. Ja, weil sich grundsätzlich, was er Kalli da vorhin vorgelesen hat, das ist nicht zynisch, so, weil der Fußball sich, wie gesagt, entfernt hat und die Lizenzierungsverfahren und die ganzen Gehälter, wo man sich fragt, was ist da los, da haben wir nichts mehr davon. Und das Ding ist, das Gute an dieser Geisterspielgeschichte ist, dass die Wirtschaft und alle mal sehen, wie wichtig der Zuschauer ist. Ohne uns können die eigentlich gar nichts machen. Weil ohne uns springen auch die Sponsoren ab. Ohne uns ist der Fußball nicht mehr interessant.
Böse.
So. Und das heißt, man sollte vielleicht mehr auf den Fan hören.
Um das zu machen, die Geisterspiele, Herr Kallmund, gibt es ja ein ganz tolles, mehrseitiges Konzept von der DFL, die gesagt haben, wir kriegen das so hin, dass alles sicher ist. Und da wird zum Beispiel gesagt, natürlich die Hygienemaßnahmen sind da. Aber was ich nicht verstehe, der Spieler ist auf dem Platz mit seiner Mannschaft. Der Spieler ist zu Hause bei seiner Frau und der Familie. Er darf zu Hause bei seiner Frau und der Familie auch Besuche empfangen. Dann kommt er wieder auf den Platz und ist infiziert und steckt den ganzen Kader an. Das können Sie doch gar nicht garantieren, also dass da keine Infizierten auf den Platz gehen und sich dann gegenseitig
Situation,
anstecken.
Ich sage Ihnen zwei Punkte dazu. Ja. Zunächst mal sagen fast alle, auch der Bundesarbeitsminister, dass es ein erstklassiges Konzept ist. Wenn ich das durchlese, ich kann jetzt immer bei einem Komma oder einem Satz drüber diskutieren, finde ich das auch so. Was viel entscheidender dabei ist, das hat eben der Peter schon angesprochen, in dritte Liga wird das vielleicht schwerer. Die erste Liga hat nicht nur das Konzept. Nehme ich mal Bayer Leverkusen. Ich war früher um die 2000er Wechsel, dachte ich, ach, wir haben ja das beste Gesundheitssystem. Wenn ich heute da hinkomme, wisst ihr, was ich sage? Das war Mittelalter. Die haben heute
vier, fünf
hauptamtliche Ärzte. Das hat nichts mit der Pandemie zu tun.
Das verstehe ich.
Wir haben 30 Angestellte, Hightech, alles vom Feinsten.
Aber das verstehe ich. Aber Entschuldigung.
Die können alles leisten.
Aber Verzeihung, da steht, die Spieler sollen sich nicht die Hand geben, aber da sind sie auf dem Platz und kommen in die Zweikämpfe. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn.
Ich will dir da auch was zu sagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich glaube, dass das emotional auch für die Leute mal was anderes ist. Ich komme jetzt nicht auf ein Fußballbeispiel. Übermorgen gibt es bei uns zu Hause bei RTL Let's Dance. So, da sind jetzt die größten Fans, wir sitzen davor, Musik, Tänze, Bewertungen, wir tanzen so ja mit. Ich auch mit dem dicke Wams, mit meiner Tochter.
Ja.
Und dann sehe ich natürlich bei dem Training, dass da auch schon mal nicht der Mindestabstand eingehalten wird. Also gehen Sie davon aus, dass RTL, Sie müssen die nicht belehren, dass RTL oder auch Vox, die das alles machen, dass die hundertprozentig wissen, was sie tun.
Okay, wir müssen
und
mit
der Bundesliga ist es 100%. Die sind da top aufgestellt, nicht nur mit dieser Konzeption oder dazu da einen Satz rausgucken, könnte das stimmen. Nein, grundsätzlich.
Funktioniert das, die Abstandsregeln im Fußball? Ich habe es nicht verstanden, Herr Lohmeier.
Nein, es ist immer auf jeden Fall, das wird der Virologe dann auch bestätigen, wahrscheinlich immer ein Restrisiko da, weil es ist halt, die sitzen mal auf der Ersatzbank auseinander, auf dem Platz gehen sie mit den Köpfen aneinander, da wird nicht nur Wasser ausgetauscht, da wird womöglich auch noch Dieter Hoeneß-mäßig womöglich vielleicht sogar Blut ausgetauscht. Da ist man, wenn das einer hat, da ist man ganz schnell dabei mit positiv. So. Mhm. Und dann gehen die ganzen Jungs in Quarantäne und der Herr Watzke hat gesagt irgendwie, das Ding ist quasi 100% sicher. Ist es eben nicht, weil die Spieler dann auch mal schön im Hotel dann doch mal nach Hause gehen. Und was ist zu Hause? Haben sie Kontakt auch weiterhin zur Familie kurz mal und da kann alles passieren. So.
Also Sie glauben, es ist nicht sicher zu machen. Herr Kekulé, ist es sicher zu machen? Ist es so zu machen, dass wir glauben können, wenn die Spiele stattfinden, ohne Publikum im Stadion, ist das unter Abstandsregeln sauber?
Na, unter Abstandsregeln nicht. Die Abstandsregeln kann man dann nicht einhalten. Masken, aber klar muss man sagen, das ist möglich, das sozusagen sicher zu machen, weil die Akteure selber sind ja junge, gesunde Männer in der Regel, meistens auch nicht über 70. Und deshalb können die dieses Risiko im Grunde genommen für sich und ihre Familien in Kauf nehmen.
Okay.
Und wenn ich Berufssportler bin und da erhebliche Einnahmen und auch andere Dinge dem gegenüberstehen, kann ich, und das ist so ein Fall, wo man eben sagen muss, wer darf sein Risiko selbst in die Hand nehmen, dann kann ich das. Ich kenne das Konzept nicht, aber ich bin ganz sicher, dass es technisch möglich ist. Darf ich noch eins dazu sagen?
Und virologisch okay.
Und virologisch möglich, natürlich, klar. Das wäre die einfachste Übung, jetzt hier die Spieler für neun Spieltage noch abzusichern. Aber ich will eins dazu sagen, dass der Herr Kreimund hat es ja ganz toll beschrieben. Die haben eine super Management, die haben tolle Ärzte, die haben ein Riesenteam, das sich gekümmert hat und das einen super Plan gemacht hat. Es geht nicht ums Geld, es geht um den Plan. Die Bazooka ist ja schon ausgepackt, wir haben alle Geld dafür. Aber ich würde mir wünschen, dass genauso ein toller, perfekter Plan zum Beispiel mal für Deutschlands Altersheime gemacht wurde.
Okay, das ist aber das Thema, das hatten wir schon.
Und das fehlt eben, ja. Und deshalb ist die Frage, kann man das den Leuten verkaufen, dass jetzt hier für den Fußball, die ja gar keine Risikopersonen sind, so eine perfekte Spezialbehandlung sozusagen gemacht wird, ein Schutzprogramm möchte ich es mal nennen, und dass aber die Leute, die hoch im Risiko stehen, kein Schutzprogramm kriegen.
Herr Kalmund, kann man das? Finden Sie das in Ordnung?
Ja, erstens finde ich das ganz gut und würde direkt das aufnehmen, alles, was man für den Altersheimer oder Residenzen machen kann, dann kann auch der Fußball was zu zahlen. Das muss ich eindeutig sagen. Aber ich habe ja gerade von RTL Let's Dance gesprochen. Du bist doch bei ARD. Ich will mal ganz klar sagen, der Fußball hat, sagen wir mal, WM 2014. Da hatten wir 35 Millionen. Wir haben 40 Millionen Fans in Deutschland. Da waren 35 Millionen vor der Flimmerkiste, trotz riesengroßen Public Viewings. Selbst 2018, als wir beschissen gespielt haben, haben wir am Wochentag, Dienstag oder Mittwoch hier in Südkorea um 16 Uhr, ich weiß nicht, 26 oder 27 Millionen.
Also es gibt ein großes Interesse.
Und jetzt an jedem Wochenende, ich bin auch kein Freund, da bin ich beim Peter, grundsätzlich kein Freund von Geisterspielen. Aber jetzt bin ich heiß. Ich will sehen, wie gespielt. Ich will nicht nur Konserven sehen. Und ihr hier bei ARD, von den 20 Millionen, hat sicherlich das erste Verwertungsrecht Sky. Aber dann fangt ihr an. Um 18 Uhr alle Spiele von 15, also das sind 5 bis 7 Millionen. Am Sonntagabend nochmal und dann um 21.45 Uhr in allen Regionalprogrammen für alle Leute, da habt ihr 20 Millionen gesamt und ihr schon 10 Millionen.
Genau, das geht jetzt ein Jahr noch so. Das geht jetzt noch ein Jahr so, sollen wir das dann ertragen, wie lange geht das dann noch? Es wird doch bestimmt, der Fußball ist doch bis Ende des Jahres.
Ohne Publikum. So. Ich gebe es an. Mit einer Bitte um eine kurze Antwort, einfach an meine beiden Einschätzer, auch Frau Gammelin, Hubertus Meyer-Burkert. Ist das ein gutes Signal im Sinne von, ja, Herr Laschet hat, glaube ich, gesagt, jedes Wochenende mit Fußball ist besser als ein Wochenende ohne Fußball? Oder ist es einfach so, dass man sagen muss, die dürfen was andere nicht dürfen? Na, wie sehen Sie das?
Ganz klar sagen, das ist ein ganz schlechtes Signal. Das zeigt nämlich, dass die Kinder nicht draußen Fußball spielen können, aber die damit Geld verdienen, die dürfen das. Und die machen das nur wegen dem Geld. Das ist nämlich das gute Signal daran ist, dass ganz klar wird, dass Fußball, da geht es nur um Geld in der ersten Liga. Und dann möchte ich noch sagen, für dieses Konzept sind 20.000 Tests nötig. 20.000 Tests. Und da frage ich mich, warum macht man das nicht für Kindergärten? Oder macht man das nicht für Schulen? Dann können die wieder in die Schule gehen.
Sehr kurze Antwort. Ich wünschte mir denselben Enthusiasmus von Berufswegen bei der Eröffnung von Kinos und Privattheatern und Dreharbeiten für Dinge. Da gibt es überall, das Kulturfeld komplett hinten runter, aber gut, Fußball. Ich glaube, wir nehmen Herr Kallmund beim Wort. Ich wäre dafür, wenn Ihr Vorschlag aufgegriffen würde und die Liga kümmert sich mit dem ordentlichen Geld, was wieder reinfließt, um Kinder, die Fußball spielen wollen, Bolzplätze.
Hallo, wir haben 7 bis 8 Millionen Mitglieder und 1,7 Millionen der Fußball, ja, ehrenamtliche Mitarbeiter.
Ja, aber jetzt brauchen die Sicherheit, Herr Kallmund, Sie haben ja schon gesagt,
und sind dreimal die Woche nicht da. Dann bringt der Fußball, das müsste mal der Staat bezahlen.
So, also an der Stelle machen wir eine Halte. Es ist sehr, nein, können Sie leider nicht, weil wissen Sie was, das Nachtmagazin und André Schönke wartet nämlich, dass er auf Sendung gehen kann. Wir haben verstanden, warum es gut und warum es schlecht sein könnte. Wir haben verstanden, dass Sie Geld ausgeben wollen für andere. Das nehmen wir mit und gucken, ob Sie es dann machen.
4 Milliarden.
Wir blenden uns aus dieser Übertragung jetzt aus.
Mit den großen DAX-Unternehmen in 2 Milliardenbereich. Aber der Fußball braucht keinen Zuschuss und zahlt 1,4 Milliarden in die Staatskassen.
Dankeschön.
Das sind 1.000 Millionen und 400 Millionen.
Und Herr Scholz hat ein Problem weniger. Vielen herzlichen Dank, Herr Kallmund, dass Sie mein Gast waren. Danke für deinen leidenschaftlichen Appell. Vielen Dank, Herr Lohmeier, dass Sie die Gegenposition genommen haben. Alexander Kekulé, Kerstin Gammelin, Hubertus Meyer-Burkhardt, ich danke. Und auch Ihnen, dass Sie unsere Zuschauer waren. Einen schönen Abend noch hier mit dem Nachtmagazin. Tschüss.